Hiob befindet sich mitten im dunklen Tal des Leides. Er hält es fast nicht mehr aus. Er hält sich selbst fast nicht mehr aus. Und ja, er möchte am liebsten sterben. Was für ein unvorstellbarer Schmerz muss das gewesen sein. Hiob ist am Ende seiner Kräfte. Hiob ist am Ende. Wie geht es dir, wenn du diese Klagen Hiobs hörst? Das ist fast nicht zum Aushalten, oder? Nur schon das Leid deines Nächsten ertragen zu müssen, kann uns überfordern. Es kann uns zu viel werden. Wir sträuben uns dagegen, wünschen uns, dass es möglichst schnell weggehe, aus dem Weg gehe, verschwinde. Leid ist so unangenehm und das steht doch meinem Glück so sehr im Weg, dass ich es einfach nur weghaben möchte. Möglichst schnell aus dem Weg. Leid als Störung unseres persönlichen Glücks. Dies erklärt auch, warum im Leid so oft diese Frage aufkommt, bin ich denn für mein Leid selber schuld? Schließlich ist ja jeder von uns der Schmied seines eigenen Glücks. Sagen wir doch, ja, jeder ist der Schmied seines eigenen Glücks. Aber ja, wenn das so ist, dann bin ich auch selber dafür verantwortlich, die Störungen meines Glücks loszuwerden, wieder aus dem Weg zu räumen, das Leid zu beseitigen. Auch Hiob arbeitet sich an dieser Frage ab. Warum? Warum nur stößt gerade mir dieses schreckliche Leid zu? Bin ich etwas selber schuld an meinem Zustand, an meinem Leid? Hören wir eine zweite Klage Hiobs, dieses Mal direkt als Gebet zu Gott gerichtet. Ich lese Hiob 7, die Verse 11 bis 21. Darum will auch ich meinen Mund nicht zügeln, will reden in der Not meines Herzens, will klagen im bitteren Leid meiner Seele. Bin ich das Meer oder ein Drache, dass du eine Wache aufstellst gegen mich? Wenn ich dachte, mein Bett soll mich trösten, mein Lager soll meine Verzweiflung lindern, so erschrecktest du mich mit Träumen und überfielst mich mit Gesichten, so dass ich lieber ersticken wollte, der Tod mir lieber war als dieser Körper. Ich gebe auf, ich will nicht ewig weiterleben. Lass ab von mir, denn nur ein Hauch sind meine Tage. Was ist der Mensch, dass du ihn wichtig nimmst und auf ihn achtest, dass du ihn jeden Morgen prüfst, in jeden Augenblick erprobst? Wann endlich blickst du weg von mir, lässt mich in Ruhe, nur für einen Atemzug? Wenn ich gesündigt habe, was schadet es dir, du Hüter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du nicht meine Vergehen und verzeihst nicht meine Schuld? Nun werde ich mich in den Staub legen und wenn du mich suchst, so bin ich nicht mehr da. Was für ein Gebet. Hiob fühlt sich in seiner Verzweiflung als von Gott angefeindet. Hiob erlebt Gott als Schrecken, als Angreifer, der ihn bedrängt, der ihm keine Ruhe lässt, weder bei Tag noch bei Nacht. In der Nacht, wenn er sich nach Ruhe sehnt, sich hinlegt und einfach Ruhe möchte, dann kommen Träume über ihn, sein Geist ist unruhig, seine Krankheit plagt seinen Körper, er kriegt zu wenig Luft. Hast du das schon mal erlebt? Beim Höhenbergsteigen ist es mir auch schon so gegangen, dass ich in der Nacht erwacht bin, weil ich zu wenig Luft bekommen habe. Und das ist äußerst unangenehm. Du getraust dich nicht mehr hinzulegen und einzuschlafen. Aber bei mir war das ein kleines Problem, nur für eine Nacht. Aber Hiob erlebt dies Nacht für Nacht und er hält es nicht mehr aus in seinem Körper. Er sagt, ich habe genug, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich möchte meine Ruhe haben, auch wenn es die Ruhe des Todes ist. Ja, Gott ist ihm so finster geworden, ist ihm so verborgen, dass er auch von Gott selbst in Ruhe gelassen werden möchte. Wann endlich blickst du weg von mir, lässt mich in Ruhe, nur für einen Atemzug? Ja, die Bibel weiß auch, vom verborgenen Gott zu reden. Oder wie Rabbi Herschel es treffend formuliert hat, Gott ist kein netter Onkel, Gott ist ein Erdbeben. An dieser Stelle müssen wir es uns noch einmal ganz klar machen. Hiob weiß nicht, was im himmlischen Thronsaal vor sich gegangen ist. Wir wissen es. Aber Hiob hat keine Ahnung, dass Satan zu Gott gekommen ist, dass er mit Gott diese unglaubliche Wette abgeschlossen hat, könnte man fast sagen, dass Gott Hiob dem Satan gegeben hat, um ihn zu prüfen. Das wissen wir, aber Hiob hat keine Ahnung davon. Er tappt im Dunkeln. Und Hiob ringt mit dieser Frage, bin ich für mein Leid selber schuld? Wenn ich gesündigt habe, was schadet es dir, du Hüter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht, dass ich mir selbst eine Last bin? Und warum vergibst du nicht mein Vergehen und verzeihst nicht meine Schuld? In diesen Fragen, die wie ein Donnergrollen aus Hiob hinausbrechen, erkennen wir das Ringen Hiobs mit der grundsätzlichen Lebensweisheit der Bibel. Es heißt doch im Psalm 1, der dem gesamten Psalter vorangeht, dort heißt es doch, der Herr wacht schützend über dem Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Da haben wir es ja. Weiß auf schwarz hören wir schon die Freunde Hiobs sagen. Da du auf direktem Weg ins Verderben bist, muss es doch in deinem Leben Schuld geben, die dich vom Weg der Gottesfürchtigen abgebracht hat auf den Weg der Gottlosen. Du sitzt im Verderben, also musst du doch auf dem Weg der Gottlosen wandeln. Ja, was sagen wir zu dieser Argumentation? Grundsätzlich, als allgemeine Lebensweisheit, hat dieser sogenannte Tun-Ergehen-Zusammenhang seine Berechtigung. So wie du handelst, wird es dir ergehen. Was du säst, wirst du ernten. Wenn du gerecht lebst, wirst du gesegnet. Wenn du ungerecht lebst, dann wird Gott den Segen zurückhalten. Das kommt uns sehr bekannt vor. In der Bibel gibt es viele solcher Aussagen. Und ja, grundsätzlich hat diese Lebensweisheit ihr Recht. Doch lässt sich auch Hiobs Situation damit erklären. Hiob weicht der Frage nach der Schuld nicht einfach aus. Er geht nicht einfach automatisch in den Opfermodus, sondern er prüft die Schuldthese. Dieses Tun-Ergehens-Zusammenhangs. Obwohl Hiob sehr davon überzeugt ist, dass er keine so große Schuld in seinem Leben habe, die ein solches Leid erklären würde. Er vertritt diese Position vehement. Er sagt damit nicht, ich bin völlig schuldlos. Das ist nicht seine Absicht. Aber er behauptet und verteidigt sich vehement dafür, dass er keine so große Schuld in seinem Leben habe, die dieses Leid rechtfertigen würde. Und trotzdem prüft er Die Frage ist denn nicht eine verborgene Schuld in meinem Leben, die ich vielleicht nicht erkannt habe? Und er ist weise genug, dass er dazu auch seine Freunde fragt. Er sagt, okay, vielleicht habe ich einen blinden Fleck, aber ihr, sagt ihr es mir? Und ich lese aus Hiob 6, die Verse 24 bis 30. Belehrt mich, spricht Hiob zu seinen Freunden, so will ich schweigen. Und worin ich geirrt habe, darin unterweist mich. Wie könnten redliche Worte betrüben? Aber euer Tadel, was tadelt er? Gedenkt ihr, Worte zu rügen? Aber die Rede eines Verzweifelnden verhallt im Wind. Ihr freilich könntet wohl über eine Weise das Los werfen und euren Nächsten verschachern. Nun aber hebt doch an und seht auf mich, ob ich euch ins Angesicht lüge. Kehrt doch um, damit nicht Unrecht geschiehe. Kehrt um, noch habe ich Recht darin. Ist denn auf meiner Zunge Unrecht oder sollte mein Gaumen Böses nicht merken? Hiob will es konkret wissen. Sagt mir meine Sünde, sagt es mir, zeigt mir meinen blinden Fleck. Und nun kommt, ich kann es nicht anders sagen, der seelsorgerliche Hammer. Bildad, ein weiterer seiner Freunde, hält an seiner Meinung fest, Hiob muss gesündigt haben. Hiob 8, Vers 1 und folgende, da hob Bildad von Schuach an und sprach, wie lange willst du so reden und sollen die Reden deines Mundes so ungestüm daherfahren? Meinst du, dass Gott Unrecht richtet oder der Allmächtige das Recht verkehrt? Haben deine Söhne vor ihm gesündigt, so hat er sie ihrer Missetat preisgegeben. Bildad, der erinnert mich an einen Leutnant im Militär, so einen rechten Militär. Kopf. Ist so, weil ist so, oder? So wird im Militär argumentiert. Deine Söhne, die sind umgekommen, also müssen sie gesündigt haben. Denn Gott richtet niemals ungerecht. Hiob versucht vielleicht einzuwenden, aber ich habe doch immer für sie gebetet, ich habe immer für sie geopfert. Bildad sagt, ist so, weil ist so. Ende der Diskussion, Punkt. Es kann nicht anders sein. So kommt er daher. Da kann ich Hiobs sarkastische Reaktion nur zu gut verstehen. Ihr habt die Weisheit gepachtet und mit euch stirbt sie eines Tages aus. Ja, aber lachen wir nicht zu früh. Achten wir uns auf unsere eigene Haltung. Denn in der Haltung der drei Freunde Hiobs spiegelt sich mehr von unserem eigenen religiösen Denken, als uns lieb ist. Hören wir noch einmal auf Bildad. Wenn du aber dich zu Gott wendest und zu dem Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du rein und fromm bist, so wird er deinetwegen aufwachen und wird wiederherstellen deine Wohnung, wie es dir zusteht. Ist dein Anfang auch gering, wird doch dein Ende herrlich sein. Bildad ist der festen Überzeugung, dass man bei Gott nur die richtigen Knöpfe zu drücken braucht, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten. Bekenne deine Sünden, Hiob, bring dein Leben wieder auf die Reihe und alles wird gut. Garantiert. Das ist Bildads Denken. Aber Bildad ist nicht in der Lage, Hiob auch nur eine konkrete Sünde zu nennen. Merkt ihr? Hiob hat ihn direkt dazu aufgefordert, aber es kommt nichts. Bildad kann ihm keine Sünde aufzeigen. Und an diesem Punkt möchte ich dich fragen, wie steht es um dein Denken? Prüfe einmal dein eigenes Denken, beobachte dich selbst einmal, wenn du von einer Situation hörst, in der du hörst von einer Person, die leidet. Wenn jemand Leid zugestoßen ist, was sind deine ersten Gedanken dabei? Kreisen sie nicht erstaunlich oft um die Frage, was denn diese Person falsch gemacht hat? Was sie selbst dazu beigetragen hat, dass sie nun in dieser Situation ist? Also, was denn ihre Schuld daran sei? Wir denken sehr schnell auf diese Weise, wenn wir von jemandem hören, der im Leid ist. Und wahrscheinlich denken wir auch sehr schnell bei uns selber in diese Richtung, wenn uns Leid widerfährt. Doch das Buch Hiob, das mahnt uns hier zu großer Vorsicht, nicht zu schnell zu urteilen. Denn im Falle Hiobs versagt diese Erklärung offensichtlich. Doch was gibt es dann sonst noch für Erklärungen für das Leid? Leiden kann ganz verschiedene Gründe haben. Es gibt keine einfache Antwort. Timothy Keller hat ein hervorragendes Buch über das Leiden geschrieben, Gott im Leid begegnen. Und er unterscheidet darin vier Grundformen des Leidens, die wir in der Bibel finden und die jede ihre eigene Ursache hat und ihre eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Und er beginnt mit der ersten Form des Leides, und das ist tatsächlich das Leid, das wir selbst über uns bringen. Leid aufgrund eigener Schuld. Und wir müssen nicht lange nachdenken, David ist hier ein gutes Beispiel, ein bekanntes Beispiel aus der Bibel. Wir haben darüber gepredigt, Anfang Jahr. David hat Schuld auf sich geladen, er hat Ehebruch begangen mit Bathseba, er hat ihren Mann umbringen lassen, er hat Schuld auf sich geladen und dafür musste er viel leiden in der Folge. In seiner Familie Streit, Konflikte, Unfrieden und so weiter. Und wir sehen, ja, manchmal ist eine konkrete Schuld die Ursache meines Leides. Und was ist die Herausforderung darin, die Reaktion darauf, dass ich die Schuld erkenne, dass ich sie bekenne, dass ich umkehre zu Gott? Ja, in diesem Fall ist das der Weg. Doch es gibt auch andere Formen des Leides. Eine zweite Form des Leides ist das Leid, das andere Menschen mir zufügen. Aufgrund böser Taten anderer Menschen leiden sehr viele Menschen. In der Bibel gibt es auch entsprechend viele Beispiele. Das klassische Beispiel ist Jeremia, der Leidensprophet, der Prophet der Trauer und des Leides. Der hat von Gott prophetische Botschaften bekommen, die er den Mächtigen Israels sagen musste, dem König von Jerusalem. Die waren so schwer zu ertragen für den König, dass er den Jeremia gleich in den Stock werfen ließ, ins Gefängnis, dass er ihn einmal in die Zisterne warf, in ein dunkles Loch. Und Jeremia, der hat gelitten für das, was er den Mächtigen seiner Zeit für Botschaften bringen musste. Trotzdem hat er es getan, aber er hat gewusst, dafür werde ich wieder leiden. Ich handle recht, ich tue Gottes Willen und was ist der Lohn dafür? Leid. Ja, das gibt es. Und die Reaktion, die Herausforderung in solchen Situationen, wie kann ich den Personen vergeben, die mir Leid zugefügt haben? Eine dritte Form des Leides, das ist das Leid der Trauer aufgrund der gefallenen Schöpfung, aufgrund der Situation, in der wir leben, dass Krankheiten, dass schlussendlich der Tod über einen jeden Menschen kommt, dass wir sterbliche, vergängliche Geschöpfe sind, die auf den Tod zugehen. Maria und Martha sind ein Beispiel für diese Form des Leides, als sie trauern um ihren Bruder Lazarus, der krank ist, der stirbt. Und Jesus trauert mit ihnen. Und Jesus trauert nicht nur, er wird sogar wütend darauf, dass der Tod in dieser gefallenen Welt so viel Macht hat. Früher oder später werden wir alle mit dieser Form des Leides konfrontiert, mit dem Leid aufgrund unserer Vergänglichkeit. Natürlich gibt es darin riesige Unterschiede. Es ist ein riesiger Unterschied, ob jemand mit 30 Jahren eine Krebsdiagnose erhält oder mit 80 Jahren. Dieses Leid kommt über uns aufgrund einer allgemeinen Schuldverstrickung unserer gefallenen Schöpfung. Und dieses Leid hat nicht eine persönliche Ursache, sondern es ist eben Ausdruck dieser allgemeinen Gefallenheit unserer Welt. Wir haben das selbst schmerzlich erfahren im letzten Herbst, als im fünften Monat von Verenas Schwangerschaft unsere Tochter Hannah gestorben ist, aufgrund eines fehlenden Chromosoms, war ihre Lebenszeit auf diese 5 Monate im Mutterleib beschränkt. Sie hat offensichtlich nicht länger leben können. In dieser Zeit ist mir eine Situation aus einem Film Herr der Ringe in den Sinn gekommen. Dort drin tritt Theoden auf, der König von Rohan, und er steht am Grab seines im Kampf gefallenen Sohnes, Theodred. Und er trauert um seinen Sohn, um seinen eigenen Sohn. Und in tiefstem Schmerz sagt Theoden, er ist schon alt, aber er sagt, es soll doch nicht so sein, dass ein Vater am Grab seines eigenen Kindes stehen muss. Es soll doch nicht so sein. Und diese Szene, die hat mich so bewegt, als ich selber am Grab meines Kindes stand. Es soll doch nicht so sein, dass ein Vater am Grab seines Kindes steht. Und ja, es soll nicht so sein. Da ist etwas falsch. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer Welt des Zerbruchs, des Todes. Und das soll nicht so sein, das ist nicht die ursprüngliche Idee Gottes, ja. Und ganz viel Leid widerfährt uns aufgrund dieser Tatsache. Was ist die Herausforderung, was ist die Reaktion auf diese Form des Leides? Es ist der Blick auf die Hoffnung und den Trost des Evangeliums, dass Jesus Christus den Tod besiegt hat und dass wir eine ewige Zukunft haben in ihm und dass er alles wiederherstellen wird, was jetzt gefallen ist. Ja, und dann noch die vierte Form des Leides, Leid als Geheimnis. Und das begegnet uns in Hiobs Situation. Das wird vor allem durch die Intensität, die Heftigkeit des Leidens zum Geheimnis. Es kann verschiedene Komponenten der anderen Formen des Leides auch darin haben, aber es wird in dieser Situation total schwierig, Ursachen zu finden. Und seelsorgerlich ist es hier entscheidend, dass wir den Fall Hiob vom Fall David unterscheiden. Dass wir hier differenzieren. Die Reaktion, die Herausforderung in dieser Situation ist, Gott zu suchen. Das ist das, was Hiob macht. Er sucht Gott mit ganzer Kraft. Er ringt, er klagt. Er verlangt nach einer Audienz mit dem Höchsten persönlich. Und Keller schreibt dazu, vor allem anderen erfordert ein Hiobsleiden einen Prozess des ehrlichen Betens und des Weinens. Die Schwerarbeit des bewussten Sichwerfens auf Gott und die Neuausrichtung unserer Liebe von dem, was uns im Leid geraubt wurde, auf Gott selbst. Das ist eine schwere Aufgabe. Was sagt Jesus zu diesem Thema? Bestätigt Jesus diese Unterscheidung, diese verschiedenen Grundformen des Leidens? Jesus bestätigt diese Differenzierung, diese Unterscheidung. Ich lese dazu Lukas 13, Verse 1 bis 5. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Die kamen zu Jesus und sagen, schau, Pilatus hat die umbringen lassen. Was sagst du dazu? Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Diese Leute, die kommen mit der genau gleichen Denkweise zu Jesus, wie Hiobs Freunde denken. Denen ist etwas Schlimmes widerfahren, etwas Schreckliches, also müssen sie auch schrecklich gehandelt haben. Und Jesus sagt, nein, es ist nicht so. Was hätte Jesus Bildad geantwortet auf seine Rede an Hiob? Jesus hätte gesagt, zeige nicht mit dem Finger auf Hiob, sondern sei dir selbst bewusst, dass du genau dasselbe verdienen würdest, wenn du nicht umkehrst. Das ist eine radikale Ansage. Und sie macht zwei Wahrheiten deutlich. Einerseits, Leiden ist insofern gerecht, als wir alle Teil der gefallenen Schöpfung sind. Wir sind in Adam gefallen, schuldig vor Gott und verdienen den Tod. Und mit dieser Aussage stellt sich Jesus wieder jedes Anspruchsdenken, dass wir ein gutes Leben verdient hätten, dass wir ein Recht darauf hätten, dass es uns gut gehe und wir glücklich seien. Aber Jesus sagt gleichzeitig, dass Leiden auch schrecklich ungerecht ist. Denn die Menschen, die Pilatus umbringen ließ und die vom Turm erschlagen wurden, die hatten keine größere Schuld als die anderen. Und somit sagt Jesus, der Umkehrschluss von deinem Ergehen auf dein Tun zu schließen, ist nicht zulässig. Da kommst du auf den Holzweg. Leiden ist sowohl gerecht als auch ungerecht. Und das hat ja Hiob so stark empfunden, diese ungerechte Seite des Leidens, dass er es fast nicht mehr aushält. Und das macht es nicht nur für ihn, das macht es auch für uns so schwierig, in einer solchen Situation Gott zu suchen. Doch genau das ist es, was Jesus empfiehlt, eindringlich empfiehlt. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Sucht Gott. Gerade in einer solchen Situation kehrt um, sucht die Nähe Gottes, sagt Jesus. Doch wie, um alles in der Welt, können wir sicher sein, dass wir am richtigen Ort suchen, wenn wir in einem solchen Leiden stecken? Ist dann Gott tatsächlich der richtige Ort, den wir aufsuchen sollen? Ja, wir suchen bei ihm am richtigen Ort. Warum kann ich das mit Zuversicht sagen? Weil Gott es uns erlaubt, auf das Leiden des vollkommen Gerechten für uns zu schauen. Schau, Hiob erlitt als gerechter Mensch furchtbar und er wäre fast draufgegangen dabei. Und er meinte, dass Gott ihn verlassen habe. Er meinte, dass Gott ihm zum Feind geworden sei. Und was ist Gottes Antwort darauf? Er hat uns seinen Sohn Jesus Christus gesandt, den einzig vollkommen, wirklich vollkommen gerechten Menschen. Und Jesus litt furchtbar und er ist draufgegangen dabei. Am Kreuz. Und in seinem Tod hatte Gott ihn tatsächlich verlassen. Und Jesus, der für uns zur Sünde gemacht wurde, hat den Zorn Gottes getragen. Er hat ihn zu spüren bekommen, die volle Ladung. Und aber Jesus war nicht nur vollkommen Mensch. Er war und ist auch vollkommen Gott. Und schau, Gott fordert nicht mehr von dir, als er selber bereit war, für dich zu tun, für dich zu geben. Als ich in der Trauer war um unser ungeboren verstorbenes Kind, da hat mir ein Freund ein SMS geschrieben mit einem kühnen Satz darin. Er hat mich zuerst getröstet, er hat Anteilnahme gezeigt und dann hat er geschrieben, er, Gott, der Vater, er weiß, was es heißt, sein eigenes Kind zu verlieren. Das ist eine kühne Aussage. Aber dieser Trost hat mich getröstet. Er hat meinen Blick auf das Werk Jesu für mich gerichtet. Und das hatte eine echte, eine raue, eine tiefe Kraft. Plötzlich war mir der in diesem Moment so erhabene, so unergründliche Gott ganz nah in meinem Leid. Sein Herz an meinem Herz und mein Schmerz, ja, auch sein Schmerz. Und wir beginnen zu erahnen, dass sich durch das Leiden ein Weg auftut, der uns näher zu Gott bringen kann, als wir je gedacht hätten. Denn die Gemeinschaft mit Gott ist auch eine Leidensgemeinschaft. Amen. Jesus, wie kann ich dir danken dafür, dass du Immanuel bist, Gott mit uns? Wie kann ich dir dafür danken? Du kommst uns so nahe. Du selbst hast das Leiden nicht gescheut. An unserer Stelle hast du es getragen. In allem bist du versucht worden, damit du uns ein Freund sein kannst, damit du mit uns gehen kannst, wenn wir uns im Leiden wiederfinden. Du bist uns nahe gekommen, so lass uns dir nahe kommen. Ich bitte dich, dass du uns, wenn wir uns im Leid wiederfinden, nicht fern bleibst, sondern dass du dich finden lässt, dass wir dir nahe kommen dürfen. Danke für diese Gemeinschaft mit dir, auch im Leid. Amen.